der Podcast von Packaging Journal und Interpack.
Hallo zu einer neuen Folge von Packaging People, dem Podcast, in dem wir mit den Menschen und Machern der Branche sprechen. Mein Name ist Julia Paul und wir haben in diesem Podcast schon über Maschinen, über Packmittel oder auch über den Dauerbrenner PPWR, also die neue europäische Verpackungsverordnung, gesprochen. Aber bevor eine Verpackung im Supermarktregal steht und uns dann auch hoffentlich anspricht, ist natürlich noch etwas anderes ganz entscheidend, nämlich das Design. Sowohl des Produktes als auch der Verpackung. Und deshalb freue ich mich heute ganz besonders, einen Experten auf diesem Gebiet, was die Verpackung anbelangt, auf der anderen Seite am Mikrofon zu haben. Uwe Mellicher ist heute bei uns. Hallo Uwe.
Hallo Julia, schön da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns auch ganz doll. Wo erreiche ich dich denn gerade?
Ich sitze in Hamburg, nicht in meinem Büro, sondern zu Hause, weil ich sie etwas ruhiger habe.
Genau, du bist Experte für Design und sorgst dafür, dass Produkte in ihren Verpackungen möglichst ansprechend aussehen, dastehen im Regal und wir sie dann auch hoffentlich kaufen. Da bringst du mehrere Jahrzehnte an Erfahrung aus diesem Bereich mit und beschäftigst dich auch besonders mit dem Thema Nachhaltigkeit. Darüber werden wir auf jeden Fall heute auch noch im Laufe dieses Podcasts sprechen. Und du hast schon an sehr großen Projekten beziehungsweise für große Namen mitgearbeitet, wie zum Beispiel Adidas, Bosch oder Nestle. Und sicher schaust du auch ein bisschen anders auf Verpackungen als die meisten anderen Menschen. Verrat mir doch einmal, hattest du heute schon eine Verpackung in der Hand, deren Design dich besonders begeistert hat oder was du sehr aktiv wahrgenommen hast?
Naja, man kann das ja nicht ausblenden. Also wenn ich durch einen Supermarkt gehe, dann konzentriere ich mich weniger auf den Einkauf als tatsächlich auf die neuen Dinge, die mir da begegnen. Also heute hatte ich noch nichts in der Hand. Nee, heute habe ich einfach nur die Verpackungen, die man halt am Tag so benutzt in den Händen. Eine Cornflakes-Verpackung und den Kaffee habe ich nachgefüllt bei meiner Maschine. Aber das waren jetzt keine begeisternden Verpackungen.
Okay. Manchmal sind es ja auch einfach die praktischen Verpackungen. Wir hören das oder haben das schon öfter hier im Podcast gehört, dass Menschen aus der Verpackungsbranche dann auch anders, so wie du es gerade beschrieben hast, mit einem anderen Blick durch den Supermarkt gehen. Worauf achtest du denn besonders, wenn du einkaufen gehst?
Naja, also ich gucke natürlich, ob Dinge überverpackt sind, ob sie mich ansprechen, auch ob ich freue mich immer, wenn ich eine Klarheit finde, dass es in Skandinavien oder in den nordischen Ländern, kann man sagen, hat man einen ganz anderen Regaleindruck als hier in Deutschland. Verpackungsform ist mein großes Thema, mit dem ich mich ja jetzt intensiv beschäftige. Da schaue ich natürlich auch drauf und ich gucke natürlich auch, wenn etwas nachhaltig aussieht, ob es denn auch wirklich nachhaltig ist. Das kann man relativ schnell, wenn man sich auskennt, identifizieren. Die Verbraucher können das leider nicht. Das ist ein Problem, was es auch zu lösen gilt.
Gibt es ein Packmittel, was dich besonders fasziniert oder anspricht? Hast du ein Lieblingspackmittel?
Ja, kann man schon sagen. Also ich finde alles so Formed Fiber, also der klassische Eierkarton in neuen Ausprägungen oder in neuen Technologien hergestellt. Es gibt ja nicht nur das Tiefziehverfahren von Paper Pulp, also Papiermatsch, wenn man so sagen will, sondern das gibt's ja inzwischen auch im Spritzguss. Diese Dinge faszinieren mich sehr. Da werden jetzt auch Versuche gestartet, Flaschen daraus zu machen. Das finde ich eher schwierig, weil wie man sich vorstellen kann, wenn man versucht, ein Glas Wasser in einen Karton zu gießen, das funktioniert erstmal nicht. Das braucht in irgendeiner Form Barrieren. Und wenn man die heute aufschneidet, die Papierflaschen, ist in vielen Fällen dann doch eine Kunststoffflasche unter dem Papiermantel oder ein Beutel darin. Und da braucht es dann schon eine richtige Lösung mit einer guten Barriere, dass das auch funktioniert und nicht nur gut aussieht und nachhaltig aussieht.
Wir werden auf jeden Fall im Laufe des Podcasts nochmal über Packmittel und alternative Packmittel, sage ich mal, sprechen. Kommen wir jetzt aber erstmal zu dem, was du beruflich machst. Ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben uns das letzte Mal auf der Interpack 2023 gesehen und gesprochen. Seither gab es aber berufliche Veränderungen bei dir. Du bist jetzt Partner Europe bei der Designagentur Touch. Magst du mal erzählen, wie kam es zu dieser Veränderung und bist du jetzt noch internationaler unterwegs sozusagen?
Ja, absolut. Also ich bin internationaler unterwegs. Die Agentur sitzt ja im Großraum London in Maidenhead. Und das finde ich schon mal sehr spannend, dass nicht nur, wie gesagt, meine Kollegen aus England kommen, sondern auch die Kunden aus der ganzen Welt kommen und ich damit sozusagen ein größeres Rad drehen kann. Ich habe die letzten 4,5 Jahre mit meinem Netzwerk auch internationale Projekte betreut, habe tolle Entwicklungen gemacht für kleine und große Unternehmen. Das hat wirklich viel Spaß gemacht und ich glaube, ich hatte die größte Freiheit, die man sich vorstellen kann. Aber es hat mir nicht gelangt, weil ich möchte gerne, dass das, was ich tue, auch einen Impact hat. Und wenn man für Unternehmen wie Procter & Gamble, Nestlé, Unilever oder andere Coca-Cola arbeitet, dann bewirkt man einfach mehr. Und das hat mich sehr interessiert. Ja, und auch das große Know-how der Kollegen, die dort sind, auch die breite Aufstellung. Dort gibt's also nicht nur Verpackungsdesigner, sondern auch Ingenieure. Dort gibt's Strategen und in diesem Team, da fühle ich mich pudelwohl.
Sehr schön. Ja, da sind also wir hatten ja eben schon über den Supermarkt gesprochen. Ich glaube, jetzt, wo du so ein paar Marken auch nochmal aufgezählt hast, hatte dann jeder ein paar Verpackungen im Kopf, würde ich sagen. Wie ist das denn? Also die Agentur sitzt in UK, in London, hast du, glaube ich, gesagt. Das ist ja, wenn man in andere Länder fährt, immer ein bisschen, da sieht man ja andere Produkte, auch andere Verpackungen teilweise. Gibt es da was, was dir besonders auffällt, beziehungsweise bist du dann jetzt auch öfter in London und da in Kontakt mit Verpackungen und Produkten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin so 1 bis 2 Mal im Monat dort, aber hauptsächlich sitze ich hier in Hamburg. Das ist ja auch die Idee, dass die Engländer ein Büro haben in Europa, denn England hat sich ja entschieden oder UK hat sich entschieden, mit dem Brexit sich da abzusetzen von Europa. Von daher macht das voll Sinn. Aber ich bin natürlich oft dort, weil im Team arbeiten heißt auch, dass man sich sehen sollte und nicht nur aus der Ferne miteinander arbeitet. Aber der UK-Markt spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Wir arbeiten tatsächlich international und da muss man bei der Verpackungsentwicklung natürlich immer auf die Märkte eingehen, auf das Kaufverhalten, in bestimmten Ländern werden viel größere Einheiten gekauft, in anderen Ländern werden viel kleinere Einheiten gekauft. Mal ein Beispiel in Indonesien, da gibt es ganz viele kleine Sachets für Waschmittel oder auch für Snacks, weil da einfach die Kaufkraft nicht so groß ist und dann eben erstmal kleine Mengen gekauft werden. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass halt unheimlich viel Müll entsteht, diese Kunststoff-Sachets, die fliegen durch die Gegend, die landen dann tatsächlich in den Flüssen oder auch im Meer. Und für solche Märkte muss man eben auch andere Lösungen schaffen. Da haben wir zum Beispiel ein wiederverwendbares Containersystem entwickelt, das bepfandet ist, was die Menschen dann zurückbringen können und was wieder gereinigt und neu befüllt wird. Und das funktioniert sehr gut.
Sehr schön. Mir lag gerade die Frage auf der Zunge, ob dir das dann schwerfällt, Verpackungen oder vielleicht dann auch so kleine Sachets für andere globale Märkte zu designen. Aber gut, dann habt ihr dann natürlich eine andere Verpackungslösung gefunden, denn das ist ja gerade hier in Europa was, wovon man eher jetzt definitiv weg will von diesen kleinen Verpackungen.
Ja, das hat ja auch tatsächlich ein Problem in den Recyclinganlagen, wenn die Größe dann unter ein bestimmtes Maß fällt. Aber zu dem Punkt kann ich auch sagen, also da würde ich niemals, und das gilt, glaube ich, auch für meine Kollegen, wir würden da niemals gegen unsere Prinzipien arbeiten. Also wenn ich gefragt würde, etwas zu tun, wo ich schon von vornherein weiß, dass das keinen guten Einfluss auf unseren Planeten hat, dann würde ich den Auftrag nicht annehmen, dann würde ich mich da tatsächlich verweigern.
Jetzt sind wir schon beim Thema Recycling und Einweg- oder Mehrwegverpackung. Es gibt ja die 3 R's, einmal Reduce, Reuse und Recycle. Mehrweg- und Einweglösungen führen auch ja immer wieder zu Debatten, was ist da jetzt besser, was hat die bessere Ökobilanz. Wie ist hier deine Sicht auf die Dinge? Gibt es Projekte mit Mehrweglösungen, an denen du mitgearbeitet hast und was nimmst du aus dieser Arbeit mit?
Ja, das Ganze fängt ja eigentlich ein bisschen früher noch an. Also man muss sich ja irgendwie das ganze Leben einer Verpackung anschauen und daraus resultieren bestimmte Anforderungen, bevor man überhaupt über Reuse oder Recycle oder Kompostierung, was ja auch eine Form von Recycling ist, sprechen kann. Muss man sehen, was muss die Verpackung leisten? Sie muss das Produkt schützen und wenn ich einen Sneaker verpacke, was ich schon gemacht habe, habe ich ganz andere Anforderungen, als wenn ich eine Käsescheiblette oder ein Stück Wurst verpacken soll. Also danach definiert sich schon ein Stück weit der Rahmen. Und dann gibt es ja die berühmte Waste Hierarchy Pyramid. Also da ordnen sich Reuse und Recycling ein. Aber das geht eigentlich los mit Vermeidung. Also wenn ich kann, versuche ich Verpackung überhaupt zu vermeiden. Da gibt es ja diese Package-Free-Stores. Das finde ich ein bisschen zu dogmatisch, aber wo man zum Beispiel eine Sekundärverpackung vermeiden kann, sollte man das meiner Meinung nach auch tun. Dann gibt es das Thema Reduce, was du auch angesprochen hast. Also wenn ich etwas leichter machen kann, wenn ich das Volumen einsparen kann, dann ist das nicht nur ein Vorteil, sondern das wird ja auch von der Politik gefordert. Wenn man sich die PPWR ansieht, dann ist das ein Teil, das eingeschränkt werden soll, wie groß und wie schwer eine Verpackung im Verhältnis zu dem Füllgut sein darf. Und das finde ich natürlich ganz richtig, dass man sich darüber Gedanken macht. Und dann, wenn man dann weiter in der Pyramide guckt, kommt auch schon Reuse, heißt Wiederverwendung. Das ist vielleicht nicht ganz richtig. Ich glaube fest an Reuse, dass das total viel Sinn macht. Aber es ist nicht in jedem Fall die bessere Lösung. Das kommt auf ganz viele Faktoren an. Ich bin gerade Zweitgutachter in einem Projekt, wo es um Reuse von Verpackungen geht. Und da muss man halt schauen, wie groß sind die Distanzen? Wie groß ist der Aufwand, etwas zu reinigen und wieder zu befüllen? Und dann kann man schauen, ob Reuse der bessere Weg ist als Recycling oder Composting. Das ist ja dann sozusagen die letzte Stufe, dass man zumindest das Material wiederverwendet, aufbereitet und zu neuen, idealerweise Verpackungen oder wenigstens zu anderen Dingen wie Parkbänke und Blumentöpfe macht. Wobei ich weiß gar nicht, wo wir mit den ganzen Parkbänken hin sollen, wenn wir mal sehen, wie die aktuellen Recyclingquoten so sind. Das ist doch echt ein Problem, dass die Qualität des Recyclings ja einfach noch besser werden muss, dass man wirklich aus alten Verpackungen auch wieder Verpackungen machen kann oder etwas Hochwertiges. Aber du hast mich nach den Reuse-Projekten gefragt. Ja, da bin ich zum Beispiel engagiert bei dem Thema Reuse Me. Das ist eine Plattform für wiederverwendbare Versandverpackungen. Im Zentrum steht ein Karton, den man bis zu 5, vielleicht auch 8 Mal im Umlauf halten kann. Der wird danach trotzdem recycelt, wie alle anderen Kartons hoffentlich auch. Aber der Vorteil ist hier, ich habe eben ein großes Netz von Droppoints. Das heißt, wenn du bei einem Versender etwas bestellst, dann bekommst du hoffentlich einen Karton von uns, von Reuse Me, und kannst den dann einfach irgendwo in deiner Nähe abgeben, zum Beispiel in einem DHL-Shop. Und der wird dann möglichst in der Nähe wieder in das System eingepflegt. Das heißt, wir versuchen da auch möglichst dezentral zu arbeiten und nicht alles irgendwo an einem zentralen Punkt zu sammeln und dann wieder in den Umlauf zu bringen. Auf lange Sicht hat das auch tatsächlich einen Preisvorteil für den Online-Versender, für das Unternehmen, das diese Kartons einsetzt.
Also ich nehme das auch so wahr von den Nachrichten oder Beiträgen, an denen wir hier arbeiten, dass gerade der Bereich E-Commerce auch einer ist, wo gerade sehr viel an diesen mehrfach nutzbaren, wiederverwendbaren Verpackungen gearbeitet wird.
Ja, das, ich meine, wenn wir uns anschauen, speziell in der Pandemiezeit, wo sehr, sehr viel online bestellt wurde, was da für Berge an Altpapier, an Kartons entstanden sind, das kann ja irgendwie nicht der Weisheit letzter Schluss, wie man so schön sagt, sein, denke ich mal.
Ja, da braucht es auf jeden Fall andere Lösungen. Umso schöner, wenn es Menschen gibt, die dann daran arbeiten, diese Lösung zu entwickeln. Ich glaube, du hast gerade ganz schön diesen holistischen Blick auf die Verpackung oder das Design beschrieben, der, glaube ich, für deine Arbeit auch sehr wichtig ist. Was kommt denn da alles zusammen? Also ihr arbeitet zum einen mit den Unternehmen, für die ihr die Verpackungen designen sollt, nehme ich an. Kommt das dann auch zustande, dass ihr mit Entsorgern euch zusammensetzt und da auch dann direkt hier Design for Recycling mäßig sozusagen daran arbeitet oder schaut, wie sieht das dann am Ende aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Also man musste die ganze Nutzungsphase, die Herstellung, die Nutzungsphase, die Nachnutzung berücksichtigen. Und wir sprechen natürlich mit Recyclingunternehmen. Ich habe mir auch gerade vor kurzem eine Anlage angesehen. Das ist schon interessant, wenn man das aus der Theorie kennt und dann wirklich mal sieht, wie Kunststofffolien ausgeblasen werden, wie Magnete, mal Metall da rauszerren aus dem Wust von Müll. Das sehen wir alles nicht so gerne. Müll ist ja etwas, wo wir froh sind, dass es jede Woche abgeholt wird. Aber da kommt das dann alles an und sortiert und es ist schon sehr, sehr spannend, was sich da auch alles drin findet und oft nicht da, wo es hingehört. Aber ja, also uns ist es wichtig, alle Partner der Wertschöpfungskette einzubeziehen und zwar von Anfang an. Und da, du hast eben gesagt, die Auftraggeber, die Marken, die Firmen, für die wir eine Verpackung entwickeln, das ist ja auch nicht eine Einheit, sondern auch da hat man unterschiedliche Stakeholder. Da gibt es das Marketing, das hat bestimmte Ansprüche, das soll bestimmte Fläche im Regal einnehmen, das soll eine bestimmte Strahlkraft haben, Unboxing-Erlebnis, was auch immer. Dann hast du die Logistik, die möchten es natürlich lieber wieder möglichst klein und haben, damit viel auf die Palette passt. Also ganz, das sind viele Menschen und leider gibt's da immer noch bei den Unternehmen ja Silo-Denken und ich glaube, das muss man aufbrechen und versuchen, auch möglichst agil durch so einen Prozess zu gehen, dass man wirklich auch jetzt nicht sich lange im zurückzieht und irgendeine tolle Lösung entwickelt, sondern möglichst viele Alternativen aufzeigt, den Entscheider oder die Entscheider mitnehmen, gleich die Leute an den Tisch holen, die Experten sind im Handel oder eben, wie gesagt, in der Nachnutzungsphase.
Nimmst du dann sozusagen ein bisschen die Rolle des Vermittlers ein in diesem, vielleicht kann man schon sagen, Dilemma zwischen den unterschiedlichen Anforderungen, die von unterschiedlichen Parteien an die Verpackung gestellt werden? Denn ich meine, nicht jeder Konsument, Konsumentin, die im Supermarkt nach einem Produkt sucht, achtet ja auf die Nachhaltigkeit der Verpackung oder die, wie kann ich es am Ende am besten entsorgen, sondern da spielen ja andere Aspekte im ersten Moment wahrscheinlich eine Rolle. Und das wird ja bei den unterschiedlichen Parteien in diesem Entwicklungsprozess auch ähnlich sein. Wie geht man damit um?
Ja, das ist man hat ja so ein bisschen da eine Doppelrolle. Auf der einen Seite Moderator, wie du eben schon sagtest. Auf der anderen Seite ist man Entwickler. Also als Designer, glaube ich, hat man da auch ja vielleicht einen anderen Blick auf die Dinge. Also ich nehme mal einfach ein Beispiel, sag mal, wenn ich jetzt eine Verpackung für Eis entwickeln sollte, dann haben die Leute, mit denen ich spreche, oft diese Eiskategorie von vorne bis hinten im Blick und wissen alles, was es gibt und wissen, was nicht geht und was geht. Aber ich kenne eben auch andere Bereiche. Ich habe vielleicht auch schon für Getränke gearbeitet oder Joghurts oder ganz andere Produkte, wo man auch Transferlösungen finden kann, wo man einfach einen weiteren Blick hat und irgendwie habe ich das Gefühl, unsere Gehirne bei den Designern sind irgendwie auch anders verkabelt. Also ich glaube, wir haben da manchmal einfach den weiteren Blick und kommen auf Lösungen, die man, wenn man da tief in einem Thema drin sind, einfach so nicht finden kann.
Ja, das ist ganz sicher so. Ist wahrscheinlich was im Studium angelernt wird und dann durch die Arbeitserfahrung nochmal verstärkt wird. Deshalb gibt's ja dann unterschiedliche Experten. Wir haben eben schon ganz kurz über alternative Packmittel gesprochen und ich weiß, dass auf der ersten Veranstaltung, auf der ich dich als Redner gesehen habe, hattest du, wenn ich mich richtig erinnere, eine Verpackung aus Pilzen mit dabei. Und heutzutage werden ja auch immer mehr Nebenströme aus der Landwirtschaft genutzt, wie Getreidespelze oder auch Algen zum Beispiel. Was ist dir denn schon alles an alternativen Packmitteln begegnet und welche Potenziale oder Herausforderungen siehst du da?
Oh, da ist mir sehr, sehr viel begegnet. Die Myzele, also die Pilzverpackung, das ist ganz spannend, weil es eben nicht nur ein Material ist, sondern verbunden mit einer, ja, Herstellungstechnologie. Also das sind ja, das ist ja so ein Material, so Agrarreste, die mit den Myzelen verklebt werden und die in eine Form hineinwachsen. Das ist eine tolle Sache, weil das wirklich zu 100% biologisch abbaubar, homekompostierbar ist. Gleichzeitig dauert es einfach lange und ist im Moment einfach noch sehr teuer. Aber es gibt auch andere Beispiele aus nachwachsenden Rohstoffen. Es werden Verpackungen aus Algen gemacht, aus Milchproteinen. Da gibt's die dollsten Sachen von Kokosnussschalen, Bananenschalen, Tomaten, Strunkabfällen, Hanf. Also da gibt's ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man muss immer genau hinschauen, bringt das tatsächlich was? Ist das sinnvoll? Kann man das auch tatsächlich verarbeiten? Auch im Bereich der Biokunststoffe. Das ist ja so ein bisschen Streitthema und nicht so ganz einfach. Da könnten wir jetzt eine weitere Stunde damit füllen. Ist das Problem, was passiert denn jetzt eigentlich am Ende des Lebens mit dieser Verpackung? Ist das denn möglich, dass man die tatsächlich kompostiert oder dauert das dann 8 Wochen bei 60 Grad, bis das dann in irgendwelche Teile zerfällt? Und aus was sind diese Teile denn dann? Also wenn man mit den Kompostierexperten spricht, dann ja, da kriegt man auch Gegenwind, weil die sagen, also bestimmte Sachen möchten wir gar nicht haben. Wenn die eine Folie aus Bioplastik, die sich auch abbauen lässt, bekommen, ja, wie sollen die denn überhaupt erstmal wissen, dass das Bioplastik ist? Also da sind noch einige Aufgaben zu lösen. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Weg, den wir weitergehen müssen. Aber da hilft uns hoffentlich dann auch, wenn wir mal Materialpass haben, der dann auch digital irgendwie auslesbar ist, bei dem Sortierscanner oder wie auch immer oder in Sammelsystem, dass wir da mehr Klarheit haben, was wohin kommt.
Also würdest du aber sagen, dass das die Zukunft ist oder eine Zukunft sein kann?
Ja, es ist eine Facette der Zukunft der Verpackung. Ich glaube, du hast vorhin schon Reuse angesprochen. Das muss man irgendwie auch genauso im Blick behalten. Und Recycling, da ist noch Luft nach oben, aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großartiger Weg, der in Zukunft auch noch stärker werden wird. Es werden ja auch Quoten gefordert, die Material, also der Rezyklatanteil wird sich erhöhen. Wir haben immer noch das Problem, dass wir bei Lebensmittelverpackungen nicht ohne weiteres Rezyklate einsetzen können. Bei PET-Flaschen geht das schon, bei anderen Verpackungen eher nicht. Müssen wir mal gucken. Ich war ja gerade beim Deutschen Verpackungsinstitut bei dem Wettbewerb Deutscher Verpackungspreis in der Jury. Das war super interessant, was ich da gesehen habe. Und dann kommt es eben auch immer darauf an, es geht nicht nur um das Material, man darf das nie isoliert betrachten. Es ist immer auch, was wird mit dem Material gemacht? Wie wird es verarbeitet? Wie lässt es sich verarbeiten? Und da entstehen dann wirklich fantastische Dinge. Also Beispiel, ich habe eine Joghurtverpackung gesehen, das ist ein Pouch, ein Beutel. Das fand ich total super. Hat einen festen Boden und hab das mal so ausprobiert. Da gibt's also kein Problem, dass man das irgendwie genauso, sag mal, bequem auslöffeln kann wie der klassische Joghurtbecher. Zum Material zurückzukommen, da war zum Beispiel auch ein Material, was aus Kornresten, also praktisch wie Popcorn, und das wird dann in eine Form gepresst, also super spannende Dinge, was man dann als Substitut für das Styrofoam, ich weiß jetzt gar nicht das Deutsche, wir sagen ja Styropor, aber das ist ja eine Marke, das darf man ja eigentlich nicht benutzen, ne? Also
ja, ich bin gespannt. Wir werden ja dann im September erfahren, wer da die glücklichen Gewinner sind. Du bist ja nicht nur beim Deutschen Verpackungspreis in der Jury, sondern auch beim Red Dot Design Award. Hast jetzt schon so gerade ein bisschen erzählt, was ihr dann da für spannende, innovative Verpackungen seht. Was herrscht denn da für eine Stimmung, wenn die Jury da zusammenkommt und die Gewinner auswählt? Oder gibt es da überhaupt ein gesammeltes Treffen, an dem ihr alle zusammenkommt? Oder schaut sich jeder alleine die Verpackung an und bewertet die sozusagen? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, sowohl als auch. Also beim Red Dot ist es so, dass die Juroren ja in Gruppen aufgeteilt sind. Das heißt, Ich gehöre eben zu der Gruppe Verpackung, da sind wir zu dritt. Da ist auch jemand aus China dabei, das ist also international besetzt, aus Frankreich. Und zuerst schaut sich die Dinge jeder online mal alleine an und trifft eine Vorauswahl. Und die Dinge, die jetzt von allen drei Juroren als ja nicht interessant, sage ich mal, bewertet werden, die fallen dann hinten raus. Aber es bleibt sehr, sehr viel übrig. Also wir sprechen über eine Bewertung von 500 bis 700 Verpackungen, die man dann da auf dem Tisch hat. Das braucht auch richtig Zeit. Und dann treffen wir uns und gehen gemeinsam durch und verhandeln das. Das wird wirklich richtig diskutiert, verhandelt, manchmal auch sehr kontrovers diskutiert. Und dann kristallisieren sich da die Besten und die Besten der Besten heraus.
Sehr schön, das klingt auf jeden Fall aufregend und spannend und als ob man da nochmal ganz neue Einblicke in die Branche bekommt und was sich da so tut. Du bist ja auch noch Vice President der EPDA, der European Brand and Packaging Design Association, ein Netzwerk für Designer, Agenturen und Marken. Ihr veranstaltet auch verschiedene Events im Jahr und bringt da diese Experten zum Austausch dann zusammen. Warum ist dir diese Arbeit auch so wichtig?
Das ist einfach fantastisch, sich mit den Kollegen auszutauschen. Wir haben Agenturen aus ganz Europa in unserer Association und darüber hinaus. Wir haben also auch tatsächlich Mitglieder aus Japan, Taiwan, aus den USA, aus Argentinien. Das ist fantastisch, wenn man sieht, was dort so passiert. Zudem sprechen wir, wie du sagtest, gerade auch mit Marken. Wir laden also immer wieder Gäste ein. Wir haben von Coca-Cola jemanden als Vortragende gehabt, aber auch aus dem Handel, Carrefour. Wir haben auch aus China haben wir auch ein neues Mitglied, der hat einen fantastischen Vortrag gehalten über Wine and Beverage, also auch Spirituosenverpackung. Das war wirklich, wirklich großartig und da kann man unheimlich viel lernen. Und auf der anderen Seite haben wir auch Unterstützung durch die Industrie. Wir haben Industriepartnerschaften mit großen Unternehmen aus unserer Branche und von denen können wir eben auch sehr, sehr viel lernen. Die beziehen wir auch ein. Die werden auch direkt bei Projekten angefragt, aber natürlich nicht nur die Partner, sondern wir versuchen insgesamt da sehr offen zu sein und mit jedem, der sich dafür interessiert, auch zu sprechen. Wir sind natürlich auch alle zu unseren Konferenzen. Du hast es gerade angesprochen. Die nächste findet im Oktober in Warschau statt. Im Frühjahr waren wir in Bordeaux. Also wir sehen auch zu, dass wir das möglichst immer an spannenden Orten und über ganz Europa verteilt machen.
Gibt es da oder wird es im Oktober in Warschau bestimmte Programmschwerpunkte geben, die, sage ich jetzt mal, besonders Verpackungsdesignbranche im Moment sehr bewegen?
Ja, wir schauen natürlich immer, dass wir die heißen Themen irgendwie auch anfassen. Also Artificial Intelligence, KI ist etwas, worüber wir uns immer wieder jetzt in der aktuellen Zeit austauschen. Wir haben zwei ganz tolle Designer aus England zu Gast. Das sind Lyon und Lyon. Die haben gerade bei The Dye Line den Grand Prix, also Best of Show, bekommen. Und die sind nicht nur einfach fantastisch in dem, was sie machen, sehr kreativ, gucken auch auf Nachhaltigkeit, sondern sind einfach auch knuffige Typen. Und also ich habe die in Litauen kennengelernt, als ich dort einen Vortrag hielt vor einem Monat. Und das macht einfach Spaß. Das ist halt auch das Socializing, was damit einhergeht, wenn man abends auch dann im Restaurant sitzt und sich austauscht. Das gehört auch genauso dazu wie Vorträge oder Workshops. Wir haben auch unsere Industriepartner in Warschau eingeladen, ihre neuesten Innovationen vorzustellen. Das wird eben nicht in so einer Frontalpräsentation passieren, sondern in einer Art Workshop. Da kann man mal eine Farbe mitbringen und die ausmetern lassen und dann kriegt man ein Farbrezept dafür. Also es ist wirklich hands-on. Wir gucken wirklich, wie die Dinge tatsächlich entstehen können und was die Partner eben da auch dazu tun können, wie sie den Designprozess im Designprozess helfen können, dass man zu noch besseren Lösungen kommt.
Sprechen wir mal kurz über das Thema KI. Etwas, was ja für viele Menschen oder Branchen immer noch wahrscheinlich für so ein bisschen Unbehagen, würde ich jetzt einfach mal sagen, sorgt. Ich glaube, es ist was, womit man sich auseinandersetzen muss, um dann da auch die Potenziale zu sehen und das gut nutzen zu können. Wie ist das denn in deiner Branche? Wird das insgesamt als Fluch oder als Segen wahrgenommen oder seid ihr da sehr dabei, das in die Arbeit schon helfend und zielführend zu integrieren?
Naja, es kommt immer ein bisschen drauf an, denke ich, aus welcher Perspektive man schaut. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, jemand wäre, der der Verpackungskommunikation betreut und dort Adaptionen machen müsste, dann würde ich mir ernsthaft Gedanken machen, weil es viele Jobs gibt, die da natürlich auch in Gefahr sind, weil eine KI Dinge einfach schneller und und natürlich damit sehr viel effizienter machen kann. Auf der anderen Seite gibt's, das ist ja, KI ist so ein breites Feld, das kommt darauf an, wie gesagt, von wo man schaut. Es gibt fantastische Möglichkeiten, es gibt wirklich tolle, man kann solche Tools wie Midjourney nutzen, um sich einfach mal Ideen zu visualisieren. Da gibt's fantastische Möglichkeiten. Also es wird insgesamt von uns sehr positiv eingeschätzt und wir sehen mehr die Potenziale als die Risiken. Ich habe selbst auch mit Touch haben wir ein Tool, das heißt Vault. Das ist eine Innovationsplattform. Da sind tausende von innovativen Verpackungslösungen drauf zu finden. Da nutzen wir auch jetzt zunehmend KI. Kann man sich ja vorstellen, so eine Maschine, wenn man sie clever programmiert und designt, die kann zum Beispiel auf allen relevanten Plattformen der verschiedenen Länder die Richtlinien zusammensuchen. Das heißt, wenn ich eine Verpackung gestalten möchte, kann ich sofort sehen, wie das Entsorgungsszenario in Holland oder in der Schweiz oder in Deutschland ist. Und sowas kann man alles automatisieren. Da kann man die KI wunderbar nutzen. Das läuft aber alles im Hintergrund, wie sowieso ja schon ganz viel im Hintergrund läuft. Photoshop hat Plugins, die dafür sorgen, dass bestimmte Sachen schon passieren. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was überall passiert, was wir aber gar nicht wahrnehmen, dass da bereits im Hintergrund Artificial Intelligence am Werk ist.
Kommen wir vom Hintergrund nochmal zum Schluss einmal zum Vordergrund. Du hast eben auch Kommunikation über die Verpackung angesprochen. Wir haben auch schon über das Thema Recycling gesprochen. Wir alle wissen, wenn das Recycling zu Hause beim Konsumenten oder beim Verbraucher falsch läuft, dann kann es in der Anlage auch nicht mehr funktionieren. Welche Rolle nimmst du denn da ein? Du designst ja jetzt die Verpackung. Kümmert ihr euch auch um sowas, wie die zum Beispiel gelabelt werden, wie da drauf steht, so und so soll ich entsorgt werden oder aus dem und dem Material bin ich?
Naja, also in meiner jetzigen Rolle geht es wirklich mehr um die Verpackungsform selbst, das Structural Design, wie man ja sagt. Aber ich habe natürlich in den vielen Jahren, in denen ich da jetzt schon unterwegs bin, auch mit den Themen zu tun gehabt. Es gibt bestimmte Anforderungen, denen man Genüge tun muss. Das geht ja bis zu Schriftgrößen und Plätzen, an denen bestimmte Informationen zu finden sind. Aber es geht eben auch, da kommen wir in dieses Thema Green Claim. Ich kann einfach nicht irgendwas draufschreiben, kann ich sagen, das ist zu 100% aus Rezyklat, wenn es nicht stimmt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es zu 100% aus Rezyklat ist, ist auch relativ gering, weil irgendwas ist meistens dann doch drin, um die Stabilität zu sichern oder irgendwelche Anteile, die man einfach braucht zur Herstellung. Ne? Und da gibt's ja jetzt neue Regelungen. Und das finde ich auch gut und richtig so.
Spinnen wir einmal ein bisschen rum oder fangen wir mal ein bisschen an zu träumen. Hast du eine Vorstellung davon, was die perfekte Verpackung sein könnte?
Naja, das ist wieder die übliche Antwort. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wofür. Das kann man wirklich nicht so allgemein sagen. Aber ideal wäre es, wenn sie das Produkt perfekt schützt, genug Raum für Kommunikation lässt, ein unglaubliches Erlebnis darstellt, wenn ich das Produkt entnehmen will, also Portionierung oder Wiederverschließbarkeit, alles total super ist. Und in dem Moment, wo das Produkt entnommen ist, die Verpackung nicht mehr brauche, löst sie sich rückstandslos auf und ist einfach schlichtweg weg. Das wäre eine tolle Verpackung. Und an einigen Stellen kann man sicherlich in die richtige Richtung arbeiten, aber das wird wohl immer ein Traum bleiben.
Okay, dann sind wir gespannt, was für Verpackungen du uns noch vor die Nase setzt sozusagen in deiner Karriere und Laufbahn. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und die vielen spannenden Eindrücke, die wir gerade bekommen haben.
Danke dir, Julia. Ja, ich würde gerne darüber berichten, aber das darf ich natürlich nicht, weil die Sachen natürlich alle einer Geheimhaltung unterliegen. Aber da ist noch einiges zu erwarten. So viel kann ich schon mal sagen.
Wir bleiben gespannt. Danke dir, Uwe.
Danke dir, Julia.
Das war Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpack. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple, Google, Spotify oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packagingjournal.de/podcast.